Sommer, Freizeit, Vorbereitungsdruck. Und für dich eine Predigt in zwei Teilen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und in meiner Predigt geht es um Gründe gegen den Glauben. Teil 2.
Aber gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, warum machte es denn dann irgendwann Sinn? Und dann kam ich darauf, dass ich mir so überlegte, wow, ist das nicht interessant? Es sind doch gerade die Naturwissenschaften, die sich aus dem Christentum heraus entwickeln. Ich hoffe, euch ist das klar. Es gibt außerhalb des Christentums keine Quelle in der Kulturgeschichte, die zu Naturwissenschaften geführt hat. Es ist die Kirche, die frühe Universitäten gründet. Es ist das christliche Weltbild eines geordneten Universums von einem rationalen Schöpfergott regiert, welches hinter Naturwissenschaften steckt. Also ein Gott, der Dinge, weil er selber ein Wesen der Ordnung ist, ein Gott, der Schöpfung macht und als etwas Geordnetes macht, wenn ich das glaube, dann schaffe ich damit die Voraussetzung für das Denken, wo dann plötzlich wissenschaftliche Forschung überhaupt erst möglich wird. Ich weiß nicht, ob euch das Thema interessiert, aber ein lieber Freund von uns, Markus Blietz, hat auf YouTube einen Vortrag gehalten, die Entstehung der Naturwissenschaften. Ich habe euch im Skript, das findet ihr auf Frogwords, habe ich euch den Link reingesetzt. Für alle, die jetzt Angst haben, ist es auf Deutsch. Also ein wirklich schöner Vortrag, um einfach mal zu zeigen, woher kommt das eigentlich, Naturwissenschaft? Warum haben die zum Beispiel die Chinesen viel früher das Papier, den Buchdruck, das Schießpulver, das hatten die alles Jahrhunderte früher, aber da ist nichts draus geworden. Warum hat sich da keine naturwissenschaftliche Revolution ergeben? Warum haben die Griechen zwar viel über Medizin geredet, aber hatten nie ein Krankenhaus? Warum haben das erst nicht weitergedacht? Und es lohnt sich einfach, wenn ihr da ein bisschen reinschauen wollt, Markus Blietz, die Entstehung der Naturwissenschaften, wer hat die Naturwissenschaften erfunden, so heißt der Vortrag, ganz schöner Vortrag. Was ich sagen möchte ist, die Grundlagen für das wissenschaftliche Denken eines Ignaz Semmelweis, eines Louis Pasteur, eines Robert Koch stammen aus dem christlichen Weltbild. Gott, der als Gesetzgeber gesehen wird, ist dann auch der, wo man glauben kann, dass er Naturgesetze gibt. Naturgesetze, die man wiederum erforschen kann. Und dieser Gedanke, dass da was geordnet ist, nicht alles durcheinander, das ist ein Denken, das brauche ich erstmal, das muss ich durchsetzen, bevor dann überhaupt Naturwissenschaft passieren kann. Dass wir heute etwas über Mikroorganismen wissen, das liegt daran, dass sich in Europa das Christentum durchgesetzt hat. Nur so als Nebengedanke. Also zu sagen, Jesus hat nichts drüber gesagt, ja, da kann ich sagen, das wäre auch ein bisschen früh gewesen, aber zu sagen, wer ist denn daran schuld, dass es diese Entwicklung überhaupt gibt, diese Zunahme der Lebenserwartung? Wo kommt denn dieses Denken her? Und ich sage euch das, weil ich euch diesen zweiten Punkt nahebringen will. Es reicht nicht, einem Menschen etwas einfach nur zu erklären. Das, was ich ihm erkläre, muss in sein Weltbild passen. Wenn es nicht in sein Weltbild passt, kann er damit nichts anfangen. Und ich vermute, dass wir uns gar nicht so leicht in das Denken eines antiken Menschen hineinversetzen können. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen gibt, für die gibt es kein Fortschrittsdenken? Wenn wir jetzt über diese Welt nachdenken, dann wissen wir, da geht etwas immer weiter. Für mich ist die Idee eines Fusionsreaktors oder von generativer KI spannend. Für manche vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Aber es ist nicht nur Zauberei. Ich erwarte förmlich, dass Dinge weitergehen. Woher kommt das? Na, das kommt daher, dass Christen wie Isaac Newton oder Johannes Kepler oder Blaise Pascal, dass diese Leute Naturwissenschaften verstanden haben als die zweite Offenbarung Gottes. Da gibt es die erste Offenbarung, das ist das Wort Gottes. Das kann man studieren. Und jetzt kommen diese christlichen Wissenschaftler und sie sagen, es gibt eine zweite Offenbarung, die genauso Gottes Weisheit, Gottes Herrlichkeit offenbart, und zwar die Schöpfung. Und genauso wie man die Bibel studieren kann, kann ich jetzt anfangen und ich kann die Schöpfung studieren. Ich kann Experimente machen. Ich kann versuchen, die Regeln, die dahinter sind, herauszufinden. So, das waren meine ersten beiden Argumente zu diesem dritten Argument von Tim Sledge. Punkt 1, Gottes Wort redet sehr wohl von Hygiene, wo das sonst in der Umwelt des Alten Testaments niemanden groß interessiert hat. Punkt 2, es reicht nicht, Menschen nur etwas zu erklären, wenn das überhaupt nicht in ihr Weltbild passt. Dann können sie einfach nichts damit anfangen. Aber es gibt noch einen ganz grundlegenden Denkfehler hinter dem Argument von Tim Sledge. Und dieser Denkfehler hat mit einer Prämisse zu tun, die in diesem Argument drinsteckt. Eine Prämisse oder eine Denkgrundlage, die Tim Sledge, ohne es so wirklich zu sagen, einfach mitlaufen lässt, ist die. Er behauptet, das Wichtigste im Leben und damit das Beste für einen Menschen ist Gesundheit, ein langes Leben und eine hohe Lebensqualität. Das heißt, wenn Gott sich als Gott zeigen will, dann muss er über diese Dinge reden, weil sie einfach mal das Wichtigste sind. Kleiner Einschub. Wichtig sind Gesundheit und ein langes Leben. Natürlich immer nur dann, wenn sie meinen persönlichen Interessen nicht widersprechen. Okay? Die niedrige Lebenserwartung von abgetriebenen Kindern wird gern für freien Sex in Kauf genommen. Das muss uns klar sein. Die 200.000 Kinder, die jeden Tag weltweit im Mutterleib abgetrieben werden, die tauchen auch in keiner Statistik zum Thema Lebenserwartung auf. So viel nur als Einschub. Trotzdem bleibe ich dabei. Tim Sledge sieht Gesundheit und ein langes Leben für so wichtig an, dass ein Messias, der dazu zu diesen Themen keinen Beitrag leistet, nicht der Messias sein kann. Aber wisst ihr was? Diese Prämisse ist falsch. Sie ist deshalb falsch, weil das Wichtigste im Leben ist nämlich nicht, dass du dir möglichst lange beim Sterben zuschaust. Oder wie ein wirklich sehr kranker Bekannter es mal gesagt hat, Jürgen, auch die Gesundheit ist zum Tod. Jesus kam nicht, um uns eine längere Lebenserwartung zu spendieren, damit wir unsere Gottlosigkeit und unseren sündigen Begierden noch länger frönen können. Ja, damit es uns im Gericht dann noch ein bisschen dreckiger ergeht, weil wir noch mehr Schuld auf uns geladen haben. Jesus kam aus einem ganz anderen Grund. Matthäus 1, Vers 21, das ist, was der Engel dem Josef sagt. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jesus kam, um ein einziges Problem zu lösen. Und es ist das Problem der Sünde. Und das ist der Grund, warum er auch nicht über Krankheitserreger redet, sondern über das viel größere Problem, das ein Mensch hat. Und dieses größere Problem lautet, ewig verloren gehen, in den eigenen Sünden sterben. Das heißt, in diesem Leben keine Lösung für meine Sünden gefunden zu haben. Im jüngsten Gericht vor Gott zu stehen, der mein Leben beurteilt und ohne Glauben, ohne Jesus dazustehen, verurteilt zu werden, das ist das größte Problem des Menschen. Und wisst ihr was? Darüber hat Jesus nicht nur geredet, sondern er hat das Problem gelöst am Kreuz. Das ist auch das, was wir gleich beim Abendmahl miteinander feiern werden. Ich würde Tim Sledge ja zustimmen, wenn Gott Mensch geworden wäre und dann hätte er, so wie die liberale Theologie den Herrn Jesus gerne darstellt, als ein guter Lehrer nur so Sachen gepredigt wie, habt euch alle lieb. Ja, dann würde ich auch sagen, das wäre wirklich belanglos gewesen. Aber das ist ja gerade nicht, was er gepredigt hat, habt euch alle lieb. Er predigt davon, dass Menschen verloren gehen. Und er predigt davon, wie man nicht verloren geht. wie man mit Gott ins Reine kommt. Er predigt von Glauben. Jesus macht genau das, was ich erwarten würde, dass Gott tut. Er redet über die eine Sache, die wirklich wichtig ist. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber Jürgen, ist denn ein langes Leben und ist denn Glück des Menschen nicht auch irgendwie wichtig? Dann würde ich sagen, weißt du was? Darüber hat Jesus auch geredet. Möchtest du ein langes Leben? Fang an zu glauben. Das ewige Leben ist wirklich lang. So richtig lange lang. Es ist nämlich ewig. Und das ist auch der Grund dafür, warum es Märtyrern so egal ist, ob man ihr Leben verkürzt. Jesus ist auch nicht alt geworden. Und ganz ehrlich, wenn es um Glück geht, dann ist der neue Himmel und die neue Erde nicht zu schlagen. Deshalb nicht zu schlagen, weil Gott nicht aufhören wird, uns in alle Ewigkeit mit guten Dingen zu beschenken. Epheser Kapitel 2, Vers 7, da heißt es, und da spricht Paulus über die Hoffnung der Christen. Epheser Kapitel 2, Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Das ist Ewigkeit. Die Ewigkeit ist davon geprägt, dass der überragende Reichtum an Gnade, also wirklich Güte im Überfluss uns geschenkt wird. Das ist das, was vor den Gläubigen liegt. Eine Welt des Glücks, die so unbeschreiblich ist, dass das, was wir hier an Frust und Leid und Ablehnung und Krankheit erfahren, Paulus sagt mal, nicht ins Gewicht fallen wird. Es wird einfach pillepalle egal sein. Das wird so sein, als hätte dir früher jemand im Sandkasten das Förmchen weggenommen. Da denkst du heute auch nicht mehr dran. Ja, aber Jürgen, du vertröstest damit doch die Menschen nur auf die Zukunft. Ja! Genau das tue ich, weißt du? Und sowas nennt man Hoffnung. Und ich hoffe, du hast was davon. Wirklich, wohl dem, der sie hat. Kommen wir zum Schluss. Wenn diese Welt alles ist, dann darf man Gott einen Vorwurf machen, dass er nicht früher dafür gesorgt hat, dass Antibiotika und Schutzimpfungen und coole Medizintechnik entwickelt wurde. Wenn diese Welt aber nicht alles ist, wenn allein die nächste Welt zählt, wenn es sich lohnt, hier und heute sein Leben zu verlieren, um Jesus und mit ihm das ewige Leben und mit ihm damit alles zu gewinnen, dann hat Jesus tatsächlich genau über die richtigen Dinge gesprochen. Und dann ist für mich das Argument Nummer 3 hinfällig. Hinfällig, weil erstens Gott Hygiene so ernst nimmt, wie es in der Antike möglich war und es schon in seinem Gesetz mit reinbaut. Zweitens, weil Jesus klug genug ist, über solche Sachen zu reden, die man damals auch verstehen konnte. Und drittens, weil Gott über die wirklich wichtigen Dinge geredet hat. Und er hat das getan. Obwohl er wusste, dass die Menschen ihn dafür kreuzigen würden. Amen.
Was könntest du jetzt tun? Denke darüber nach, welche Anfragen an den Glauben für dich besonders herausfordernd sind. Suche nach guten Antworten. Das war's für heute. Bitte bete für die im Sommer stattfindenden Freizeiten, Bibelschulen und Sommerlager. Bete um Segen und Bewahrung. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.